Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Echte Papas mit mir, Florian, der heute nicht seinen tollen Hoodie anhat, aber dafür der andere Mensch in einer anderen Kamera hat den Hoodie an.
Genau, der Marco Kral, sage ich eigentlich meinen Nachnamen immer dazu, Redaktionsleiter von Men's Health Dad, ich weiß, das sage ich immer. Und gemeinsam sind wir die echten Papas.
Papas.
Genau. So, ich hoffe, diese Anlaufschwierigkeiten ziehen sich heute nicht. Dabei. Ach so, genau. Aber da heute sowieso anders ist, können wir uns die auch sparen. Oder möchtest du eine Frage stellen?
Nee, ich kann im Grunde genommen ja eigentlich ganz kurz den ersten Teil des Teasers machen und du machst dann den zweiten. Ich sage nur, hurra, hurra, die Schule brennt. Vielleicht erinnert ihr euch, war ein Film mit Heino unter anderem. Und darum soll es natürlich jetzt nicht gehen, die Schule brennt nicht. Aber wir haben das Thema Schule heute wieder, weil wir haben nämlich einen ganz tollen Gesprächspartner, den wir vor anderthalb Jahren, glaube ich, auch schon mal bei uns hatten. Und er ist unter Netzlehrer zu finden. Genau, da kann Marco dann einhaken.
Genau, Netzlehrer, aber sein richtiger Name sagt einem auch was. Das ist nämlich der Bob Blume. Ich sag einfach mal so, der bekannteste Bildungsinfluencer und Aktivist Deutschlands, oder? Und der fleißigste Bücherschreiber. Der hat nämlich schon wieder ein Buch geschrieben. Das aktuelle heißt, wie kommt mein Kind gut durch die Schule? Wir haben ja noch eine Frage gesucht, jetzt haben wir sie. Und diese Frage wird uns der Bob gleich beantworten. Ja, hallo Bob Blume, willkommen bei den echten Papas und ich sage auch willkommen zurück, weil du bist schon das zweite Mal da. Wir freuen uns total.
Schön, dass du wieder da bist.
Ja, vielen Dank, dass ich nochmal da sein kann.
Ja, es gibt ja auch einen guten Grund. Jederzeit wieder, genau. Also ich habe auch so das Gefühl, unser erster Podcast, da war ja noch lange nicht alles gesagt. Und das Gleiche gilt ja auch für deine Bücher, weil du hast schon wieder ein neues Buch am Start. Und zwar eins, was sich so ein bisschen bisschen abhebt von deinen bisherigen Büchern. Das heißt ja, wie kommt mein Kind gut durch die Schule? Also total praxisnah vom Titel her. Genau, und dieses gut durch die Schule kommen, finde ich ja als Formulierung ganz spannend und frag mich, was das denn für dich persönlich eigentlich bedeutet. Geht es da um Abschlüsse, um Wohlbefinden oder um was ganz anderes? Magst du uns das mal und unseren Hörern und Hörerinnen kurz erklären?
Ja klar, also vielleicht so ein bisschen der Blick hinter die Kulissen. Ich habe, bevor ich dieses Buch geschrieben habe, hatte das erstmal einen ganz anderen Titel und erstmal wollten wir auch ganz anders vorangehen. Ich wurde eigentlich gefragt, ob ich nicht mal so ein Buch machen kann, was man nochmal so richtig sagt, wie schlimm alles ist. Aber ich bin da nicht der richtige Typ für, weil es ist wirklich schlimm, aber ich mag nicht diese Bücher, die sozusagen nur sagen, die rote Fahne schwenken und ich habe das Gefühl, je länger ich mich mit dem System beschäftige, desto schwerer fällt es mir auch zu sagen, das sind die Schuldigen, weil so einfach ist es oftmals nicht. Und dann habe ich gesagt, das möchte ich eigentlich lieber nicht, aber was ich machen kann, ist ein Buch, was total praktisch ist, wie du es gerade gesagt hast, wo man liest, was besser versteht, es besser machen kann und im besten Fall mehr Familienfrieden hat. Das ist echt zu sagen. Und dann war der Titel aber, wie bekommt mein Kind die Bildung, die es verdient? Oder so. Und da ist aber auch schon wieder Bildung, das ist so abstrakt alles. Was heißt denn das? Und Bildung kann so vieles bedeuten. Und diesmal sollte es wirklich keine philosophische Abhandlung sein, obwohl ich die sehr liebe, sondern es sollte darum gehen, dass man sagt, okay, pass mal auf, mein Kind hat schlechte Noten, was machen wir denn jetzt? Außer irgendwie eine Belohnung zu sagen, wenn es besser wird, Spoiler Alert, das Schlechteste, was man machen kann. Oder es gibt immer Schreikrämpfe bei den Hausaufgaben. Was können wir jetzt machen? Wie kriegen wir das so hin, dass sich nicht hinter alle an die Gurgel gehen? Oder ein Lehrer nervt tierisch und man wird ihm am liebsten sagen, lecken Sie mich doch mal am Arsch. Wie kriege ich das hin, so dass man konstruktiv zusammenarbeitet? Und das war so der Angang. Und deshalb hat sich der Titel dann entsprechend geändert. Wie kommt mein Kind gut durch die Schule? Und letzten Endes ist das, was du gesagt hast, spielt eine Rolle. Wohlbefinden. Also und ey, es ist klar, ich bin kein Kuschelrock-Autor. Manchmal ist es anstrengend, manchmal gibt es Konflikte, aber ich würde sagen, dieses Buch hilft dabei, so ein bisschen aus dieser Panikfalle zu kommen und zwar bei den unterschiedlichsten Themen. Bei Medien, bei der Frage, welche Schule suchen wir aus, was machen wir nach dem Halbjahr, wenn es übel aussieht. Ja, es ist sozusagen, wenn man so möchte, eine Anleitung zur Gelassenheit, aber eben auch eine Anleitung in dem Sinne, dass es dort Strategien gibt, wie man mit bestimmten Problemen, die alle Eltern kennen, umgehen kann.
Bücher mit Ecken und Kanten lieben wir auf jeden Fall. Bevor man irgendwo durchkommt, muss man ja auch erstmal anfangen. Das heißt, bei Kindern ist es der Schulstart und die Einschulung und unabhängig von dem Inhalt der Schultüte, was ja auch mittlerweile gar nicht mehr so abstrakt ist, was können Eltern als Vorbereitung für die Schule noch tun oder wo können sie oder die Kinder gleichermaßen sich am Anfang schon vorbereiten?
Ja, es wäre, glaube ich, aus meiner Sicht total wichtig, dass man gemeinsam gar nichts macht. Also das wäre eine super Vorbereitung, ja. Mal einfach schön in den Zoo gehen, ja. Und am nächsten Tag geht man schwimmen zusammen. Ich meine das ernst, weil auch hier der im Hinterkopf ist, aha, und jetzt bringen wir am besten schon mal das Alphabet bei, ja, oder den Chinesischkurs und so weiter.
Ja, Sie müssen es schon Englisch können, wenn Sie in die Schule kommen.
Genau. Das Ding ist, nochmal, ich bin selber Papa, meine Tochter geht in die 4. Klasse, da steht bald die weiterführende Schule an. Ich glaube, es sind zwei Dinge ganz, ganz wichtig. Zum einen ist es so, dass das, was Schule ausmacht und Lernen ausmacht, das geschieht natürlich vor Ort, aber das geschieht auch ganz viel in der Kommunikation. So ein ganz typisches Ding. Du kommst in die Schule. Ah, da geht aber jetzt der Ernst des Lebens los. Wenn das nur häufig genug wiederholt wird, dann kann man da dem Kind schon alles madig mitmachen. Das heißt, hier die Perspektive schon mal zu verändern und zu sagen, ja Mensch, das wird bestimmt spannend, da gibt es bestimmt interessante Sachen. Da lösen sich nicht alle Probleme in Luft aus, aber das ist sozusagen eine Perspektive, die wichtig ist. Das andere ist, das Kind lernt ja sowieso schon, auch außerhalb der Schule und auch dann, wenn man sich nicht hinsetzt und sagt, wir lernen jetzt schon mal Bruchrechnen. Also eine Perspektive erstmal aufs Lernen zu haben, ja, wo man sagt, also jetzt kannst du mit den Kindern zusammen lernen. Oder vielleicht hat man ja schon mal Checker Tobi zusammengehört und ach Mensch, das mit den Vulkanen, das fandst du doch so spannend. Mal gucken, ob da in Erdkunde noch was zukommt und so. Also dieses Lustmachen. Und zwar jetzt nicht an einem Tag, komm, wir setzen uns jetzt zusammen an den Tisch und ich mache dir mal ein bisschen Schullust, sondern sozusagen als Begleitperspektive. Das finde ich total wichtig. Wenn dann tatsächlich es so ist, dass Probleme aufkommen, ja, dann kann man die immer noch klären. Ja, da ist sozusagen da geht die Welt nicht unter. Deshalb würde ich sagen, unabhängig davon, dass dieses Buch natürlich total hilft, ja, glaube ich, ist es wichtig, dass man sich beruhigt und dass man in das Kind vertraut und dass man auch in sich selbst vertraut. Denn den Einfluss, den Eltern auf ihre Kinder haben in Bezug auf Lernen, der ist eben sehr groß. Und deshalb, wie ich es gerade gesagt habe, man kann durch diese Kommunikation schon entweder Lust machen oder das Gegenteil dafür sorgen, dass das Kind schon vor dem ersten Schultag überhaupt keinen Bock hat, dahin zu gehen.
Ich finde den Punkt, den ersten, den du gemacht hast, finde ich eigentlich noch mit am wichtigsten, nämlich bei sich selbst anzufangen. Ne? Wie hat man vielleicht selber mit der Schule damals begonnen und was für Glaubenssätze haben sich manifestiert? Bei diesem Glaubenssatz, den du gerade genannt hast, ne, geht der Ernst des Lebens aber mal richtig los. Das hat sich ja festgesetzt. Und dann mal drüber nachzudenken, was hat das bei einem ausgelöst? Ja. Und möchte man das bei seinen Kindern?
Deshalb ist sozusagen schon direkt im zweiten Kapitel geht es auch um das sogenannte Growth Mindset. Ich muss das jetzt nicht alles sozusagen ausformulieren, aber vielleicht nur ganz kurz. Der Unterschied zwischen dem Glaubenssatz, dass man alles machen kann, wenn man sich anstrengt und wenn man die richtigen Strategien hat und wenn man übt. Und darum, es geht jetzt nicht darum, ob jeder von uns lang auf dem Klavier werden kann oder so, sondern aber jeder von uns kann Klavier lernen. Das ist so. Und im Gegensatz dazu dem Fixed Mindset heißt, du hast eigentlich die Überzeugung, alles ist entweder Talent oder du hast halt Pech. Und das Spannende daran ist, ich meine, das kann jeder verstehen, aber das ist total wichtig und deshalb gibt es auch viele Beispiele zu, wie kann ich das eigentlich kommunikativ machen, damit das Kind nicht, sobald es eine große Herausforderung gibt, sagt, das kann ich eh nicht, habe ich kein Talent für. Ja? Aber das Spannende ist, das gilt auch im Positiven. Also das heißt, später, wenn das Kind mal länger in der Schule war, kommt wieder und hat wieder eine 1 in Mathe und man sagt, ja, aber du bist ja auch ein Mathe-Talent. Ja, ganz toll gemeint. Lob, Belohnung. Das Problem ist, was man da manifestiert, ist diese Auffassung von dem Kind, wenn ich das nächste Mal was nicht kann, dann liegt es daran, dass ich kein Talent habe. Ja, deshalb ist sozusagen dieses Strategische so wichtig und eben diese Grundüberzeugungen zu hinterfragen. Ein Beispiel, was ich in dem Buch habe, ist von Stefanie Stahl, dieser bekannten Psychologin und Bestsellerautorin, ja, die davon spricht, dass sie mal nach Hause gekommen ist und eben keine gute Mathearbeit hatte. Und dann sagten ihre Eltern, ja Mensch, du gräm dich nicht, ja, guter Ansatz, keiner in unserer Familie kann Mathe. Ja, das liegt in der Familie. Und das ist doch was, also bei mir das so, weil das hört man doch häufiger, ne? So, ah ja, wir können das alle nicht. Aber im Grunde genommen manifestierst du ein Fixed Mindset und da wird es dann halt schwer rauszukommen und da wird es dann auch schwer rauszukommen mit Nachhilfe und so weiter und so fort, weil das, was du gesetzt hast, ist eigentlich, du brauchst dich gar nicht erst anstrengen, läuft sowieso nicht.
Mhm. Aber nochmal beim Thema Vorbereitung auf die Schule zu kommen, also ich kann mich erinnern, mein Sohn hier in Hamburg, der ging ja in die Vorschule und dann hatten wir hier in Hamburg die Möglichkeit, macht er die Vorschule im Kindergarten oder schon direkt an der Grundschule. Wie stehst du zu dem Konstrukt Vorschule? Ist das sinnvoll oder beraubt man den Kindern da ein Jahr, ein unbeschwertes Jahr im Kindergarten?
Ich glaube das beides nicht. Ich glaube, das hängt ein bisschen damit zusammen. Ich spreche an einer Stelle auch darüber, was bedeutet das eigentlich, bereit zu sein für die Schule. Und dann kommen Zwänge dazu. Ja, also wenn es ein Kann- oder ein Soll-Kind ist, muss ich es schon so früh reinschicken oder habe ich auch die Möglichkeit, als Elternteil zu Hause zu bleiben? Also mit anderen Worten, habe ich das Gefühl, dass da sozusagen eine Lücke geschlossen werden muss. Wenn das so ist, dann kann so eine Begleitung, so eine professionelle total sinnvoll sein. Wenn das nicht so ist, dann würde ich sagen, ist es auch völlig in Ordnung, wenn das Kind nicht so eine Vorschule durchlaufen soll. Letzten Endes sind solche Angebote ja immer dafür da, dass sozusagen im besten Fall die meisten Kinder auf dem gleichen Stand sind, wenn es losgeht. Und ich würde sagen, es hat sich ein bisschen, weiß nicht, merkwürdig vielleicht an, aber die meisten Eltern, die sich damit schon sehr viel auseinandersetzen, zeigen dadurch eigentlich schon, dass sie auch die richtige Begleitung sind. Denn dafür muss man ja sowieso schon reflektieren und überlegen, also wo kann es jetzt hingehen und so weiter. Also ich sehe beides nicht so. Ich sehe es nicht so, dass das ein verlorenes Jahr ist, denn gerade in der Vorschule wird ja auch nicht sozusagen wie im russischen Zwangsarbeitslager werden Steine irgendwie abgebaut, sondern es wird ja auch spielerisch gemacht. Aber auch wenn man das nicht macht, ist das okay. Du sprichst aber was an übrigens, was, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt ist, dass nämlich Eltern oftmals, glaube ich, sich unter Druck setzen lassen von dieser, von den Perspektiven um sie herum. Ja, das ist so dieses, ach, dein Kind geht nicht in die Vorschule. Und das sind so gesellschaftliche Narrative. Ein anderes Beispiel, es geht auch um Schulwahl und da habe ich das dann tatsächlich so sehr fast wie so eine Art, nicht ein psychologischer Test, aber so nach dem Motto, was ist dir besonders wichtig, Prioritäten so und dann ist es Gymnasium, Realschule, Reformschule und so weiter. Und was ich dann oft feststelle ist, dann da gibt es Eltern, die sagen, Reformschule ist eigentlich super. Ja, ich hatte eine Freundin, mit der fange ich sogar das Buch an, die hat ihr Kind schon ewig davor an so einer Reformschule angemeldet, auch einer Privatschule. Und als es endlich soweit war und das Kind auch genommen wurde, da hat sie plötzlich Schiss gekriegt. Ja, und weil dann die Frage ist, ja, aber am Ende zählt doch die Leistung und so weiter. Und ich glaube, wenn man sich informiert hat, ist es wichtig, sozusagen für diese Entscheidung dann auch so einzustehen, dass man nicht das Gefühl hat, vielleicht wäre das andere dann doch besser. Man kann fast sagen, bei Eltern ist das so wie bei jungen Leuten mit Online-Aktivitäten. Es gibt so eine FOMO, so eine Fear of Missing Out, Angst, was zu verpassen, wenn man einmal eine Entscheidung getroffen hat. Und ich glaube, da ist wichtig, sich dann vor allen Dingen bei solchen Grenzübertritten, nenne ich es mal, also Kind kommt in die Schule, Kind kommt auf die weiterführende Schule, sich mit den Leuten zu umgeben, die einen unterstützen und stärken und nicht mit denen, die einen irgendwie panisch machen.
Okay. Wir haben ja vorhin schon anklingen lassen, dass auch sehr viel bei dem Thema mit Glaubenssätzen verbunden ist, auch von Seiten der Eltern. Wie war denn das bei dir persönlich? Wie war da deine Schulbiografie und mit welchem Bild von Schule bist du eigentlich auf die Menschheit losgelassen worden, sag ich mal? Da hat sich wahrscheinlich einiges getan, jetzt auch nach deiner Ausbildung, aber dass du
es
mal kurz...
Ja, bei mir war ja der größte Bruch, oder es gab, sagen wir mal, es gab mehrere Brüche sozusagen in dieser Bildungsbiografie. Man erlebt ja alles, was man erlebt, als Normalität. Und das ist erstmal sozusagen, finde ich, eine spannende Erkenntnis. Ich habe mit jemandem gesprochen, der immer wieder so die Menschen irritiert, indem er von Schulen in normaler Lage spricht und damit Brennpunktschulen meint. Er spricht also von Schulen in normaler Lage, weil er sagt, für die Kinder selbst sind das normale Schulen. Und diese stetige Stigmatisierung, die führt eben dazu, dass die Kinder das irgendwann selbst übernehmen. Ja? Eine andere Buchautorin, die Lisa Graf, berichtet davon, dass die Kinder sagen, wieso sind sie hier an dieser Schule gelandet? Sie könnten doch wo ganz anders was viel besser machen. Also das heißt, es gibt schon so dieses, wir sind nicht gut. So, das heißt, als ich in diese Reformschule gegangen bin früher, mit Nähen, Häkeln, Sticken, Kupfertreiben, Metall bearbeiten und so weiter, da dachte ich, das ist normal. Und mir hat das 12 Jahre wahnsinnig Spaß gemacht. Das 13. Jahr, das Abiturjahr, dann etwas weniger, weil dann aus der Schulaufsicht Leute kamen, die uns gezeigt haben, dass sie eigentlich der Auffassung sind, dass Waldorfschüler alle grenzdebil sind oder sonst wie dumm. Ja, da dachte ich so, das kann doch nicht ganz sein. Und es gab nochmal mächtig Druck, den wir so nicht erlebt haben. Dann gab es einen ersten Bruch, als ich mein Studium angefangen habe und 2 Dinge gemerkt habe. Nummer 1, ich bin formal tatsächlich zurück. Und Nummer 2, mir macht Lernen so viel Spaß, dass ich die Sachen aber trotzdem innerhalb von sehr kurzer Zeit hinkriege. Was mich jetzt zu der Auffassung gebracht hat, wenn man mal was nicht macht, keine Panik. Die Lust am Lernen ist eine Superkraft. Das meiste Inhaltliche vergisst man danach sowieso wieder. Und dann gab es einen ganz großen Bruch noch, als ich angefangen habe im Referendariat und gemerkt habe, egal wie gut ich das mache und egal was für ein toller Lehrer ich sein kann, sogar wenn die Schülerinnen und Schüler mir das zurückmelden, Noten stehen auf Nummer 1. Und das hat mich geschockt, das kann ich natürlich aus der Waldorfschule nicht, ja. Und also nicht nur geschockt, sondern auch irritiert und irgendwie auch enttäuscht, weil man so denkt, ey Leute, wir mögen uns doch, das wird ein geiles Projekt und das Erste ist, das kriegen wir dafür. Und dann habe ich erst nach und nach verstanden, naja, das ist halt operant konditioniert, heißt das ja. Von dem Pavlovschen Experiment aus den 50ern. Also man klingelt und es gibt was zu essen und man klingelt und dann gibt es was zu essen und irgendwann, wenn man klingelt, dann sabbert der Hund. Und so ist das in der Schule oft auch. Wir machen was, was kriege ich dafür? Der beste Indikator als Lehrer, ob die Stunde richtig geil war, ist, wenn es klingelt und die Schüler bleiben weiter sitzen und diskutieren. Weil der Reflex dieses, okay, wir packen zusammen und hauen ab, dann für einen Moment ausgesetzt ist. Nach so einer Stunde bräuchte ich gar kein Feedback. Also das heißt, meine Reformschulerfahrung ist der Kern allen Denkens über das Bildungssystem. Deshalb waren die letzten beiden Bücher ja auch so ein wütendes und ein philosophisches zu der Frage, wie kann ich die Schule ändern? Und jetzt, wenn man so möchte, konsequenterweise, wie kann mein Kind gut durch die Schule, wenn sie so ist, wie sie eben ist? Obwohl, wenn man das liest, man auch bemerken wird, dass ich versuche, so einen Mittelweg zu gehen, dass ich also nicht nur sage, wie gehen wir mit Noten um, sondern auch ein bisschen eine Perspektive anbietet, zu sagen, warum sind Noten eigentlich nur scheinbar objektiv? Damit man das für sich erst, also für sich als Eltern auch erstmal relativieren kann, ja? Denn ich habe als Lehrkraft, wenn ich das noch kurz sagen kann in Bezug auf Noten, ich habe schon Gespräche geführt, was soll mein Kind machen? Das hat 3 und so. Und ich gesagt, ja, 3. Also das ist befriedigend. Also so, natürlich kann man fragen, wie geht es jetzt besser und Strategien, dies, das, Adidas. Aber 3 ist 3. Und 4 ist ausreichend. Da sagte eine Mutter zu mir mal am Telefon, ja, aber 4 ist ja im Prinzip durchgefallen. Sag ich, nee, dann hätte ich 5 gegeben. Ich verstehe ihr Unwohlsein, weil ich ja Noten kritisch gegenüberstehe. Aber man muss gucken einfach, dass man sich auch selbst glaubt, dass und relativiert, weil man nämlich ansonsten seinen eigenen Druck und seine Panik auf das Kind überträgt. Und das macht es in 95% der Fälle halt nicht besser.
Mhm. Man könnte meinen, du hättest dann zwischen den beiden Büchern dazugelernt.
Habe ich. Alles andere wäre auch total bescheuert. Ne? Ich finde sozusagen grundsätzlich, finde das eigentlich immer, aber gerade bei Lehrkräften sollte der Begriff "Ich bin Lehrer und Lerner" immer der zweite sein, der genannt wird. Denn die Zeit verändert sich ja auch. Ne? Und vieles, was jetzt gerade so eine Irritation ist, bei Lehrkräften, aber natürlich bei uns allen, bist du alle fucking überfordert. Das kommt ja auch daher, weil wir zu einer Zeit etwas kennenlernen, die anders ist als dann 10 Jahre später. Und dann kann man entweder sagen, ich fange an, bei News zu schreiben oder böse Facebook-Kommentare, ja, dass früher alles besser war oder so. Oder man überlegt sich, wie gehe ich denn mit den Umständen um, wie sie jetzt sind. Und das ist gar nicht so einfach, aber ich glaube, das ist wichtig, um nicht komplett zu verzweifeln.
Aber Gott sei Dank machst du die ersten zwei Sachen nicht. News so. Und Kommentare. Aber tatsächlich, mein Sohn, selbe Position wie deine Tochter, 4. Klasse und die weiterführende Schule. Jetzt morgen bin ich sogar zum Tag der offenen Tür einer Schule hier, einer Stadtteilschule hier in Hamburg. So nennt sich Gesamt. Ja, Schule ist das Konzept hier in Hamburg, ist Stadtteilschule. Meine Frage wäre, worauf müsste ich denn achten, wenn es an die Schulauswahl geht? Weil ich höre da natürlich, ne, man hört ja, man redet ja auch mit anderen Eltern aus dem Klassenverbund und Elterngruppen und so, dass ja doch viele Kinder dann oder einige Kinder aufs Gymnasium geschickt werden und müssen und sollen und im besten Fall und andere wieder nicht. Also wie kann man sich darauf vorbereiten? Was ist denn das Richtige? Worauf muss ich achten?
Ja, also zunächst mal muss man hier eine Sache dazu sagen, die, glaube ich, die wichtig ist. Das Schulsystem ist im positivsten Sinne ziemlich vielfältig. Also ich gebe dir ein Beispiel. Für viele Eltern, die denken, dass sie ihr Kind aufs Gymnasium schicken müssten, wäre ein völlig sinnvoller Weg auch, erstmal auf eine Art von Real- oder Gesamtschule oder wie auch immer die heißen, die haben ja ganz viele unterschiedliche Namen, aber jedenfalls auf sozusagen eine Schulform, die zum Beispiel bis zur 10. Klasse geht und danach auf die weiterführende Schule. Oder nicht, oder danach geht eine Ausbildung los, weil das so wichtig ist, schreibe ich das auch, es gibt ja einen dermaßen krassen Mangel, zum Beispiel im Handwerk und in praktischen Berufen, die KI nicht ersetzen kann, die dazu führen, dass, wenn man einigermaßen fit ist, man sich innerhalb von ein paar Jahren so hocharbeitet, dass es rein monetär, rein was die Kohle angeht, auch ein super Weg ist. Das ist erstmal wichtig, damit sozusagen Gymnasium nicht Selbstzweck wird. Als ich 3 Jahre lang in der Realschule im Nordschwarzwald gearbeitet habe, fand ich das total witzig, weil andersrum gab es diese Ängste nicht. Die Realschüler, die ich unterrichtet habe, die haben sich weder als Schüler 2. Klasse gesehen, noch haben die Eltern ein Problem damit gehabt. Aus der Realschule haben dann ein paar Ausbildungen gemacht und ein anderer Schüler ist jetzt in einem Unternehmen Chef und noch ein Schüler hat Pharmazie dann studiert und ist jetzt Pharmazeut. Der kriegt richtig Asche aus der Realschule. Also das ist erstmal sozusagen das Wichtige, um zu sagen, es muss nicht nur das Gymnasium sein. Es kann, klar, muss aber nicht. Das Zweite ist, was ich jetzt auch so merke, was natürlich so ein bisschen schwierig ist, ist, sich sozusagen unabhängig zu machen von, ja, aber mein Freund geht da auch hin und so. Ne? Also zum Beispiel die Freundin meiner Tochter, die weiß schon, wo sie hin will. Finde ich ein bisschen schade, dass sie nicht mit ihren Eltern auch woanders hinguckt, weil wir würden gerne auch andere Schulen angucken. Ja? Und naja, lange Rede, kurzer Sinn, das sind solche so Zwänge, die dabei sind. Und jetzt noch, bevor es ein bisschen spezifischer wird, eine Sache: Wenn man da reinkommt, wie fühlst du dich? Das ist zentral, denn Schule ist ein Lern- und Lebensraum. Wenn du in die Schule reinkommst und das Gefühl hast, ich bin im Krankenhaus, das ist ein sehr guter Indikator, das zu überdenken. Aber jetzt kommt es, genau dazu habe ich eben Reflexionsfragen. Ich will natürlich nicht alles jetzt vorwegnehmen, aber Fragen wären zum Beispiel jetzt an einen selbst. Geht es für mich um Wissensvermittlung? Geht es um Innovation? Geht es um Standards? Ist es mir wichtig, dass sofort das Abitur auch am Ende steht? Ja? Soll es Möglichkeiten geben, dass ich mich als Eltern einbringe? Oder im Gegenteil, sollte es ein Ganztagsangebot geben, das, wo Betreuung und Begleitung gewährleistet ist? Solche Dinge sind wahnsinnig wichtig. Also nochmal, hier stehen ganz viele solcher Fragen. Ich kann euch mal eine Sache, ich will ja nicht alles spoilern. Ne?
Nee, muss ja noch jemand das Buch kaufen, also halt dich zurück.
Aber ich habe da so ein paar Geheimnisse auch. Ich habe zum Beispiel kann man die Lehrer mal so ganz nebenbei fragen, ob es einen Lehrerstammtisch gibt. Das ist keine Frage, sozusagen, wenn es keinen gibt, dann schickt das Kind nicht an die Schule, ne? Aber wenn es einen Lehrerstammtisch gibt, ist das ein super Indikator. Und zwar nicht aus dem Bauch, sondern der John Hattie, der die größte Metastudie, also eine Studie von Studien sozusagen ausgewertet hat, der hat herausgearbeitet, dass der größte Lernerfolg dann gegeben ist, wenn Lehrkräfte eine gemeinsame Wirkungserwartung haben. Das heißt, wenn es einen Lehrerstammtisch gibt, dann heißt das meistens, die mögen sich und die arbeiten zusammen an einem Ziel. Super Indikator. Die anderen verrate ich nicht, aber da merkst du sozusagen, da geht es richtig darum, dass man mal so sich diese Fragen auch anguckt und vielleicht auch so denkt, ah ja, stimmt, da habe ich ja noch gar nicht drüber nachgedacht. Vielleicht ist das was ich mal überlegen muss, was mir wichtiger ist als das, was ich vorher dachte, was wichtig sein sollte.
Das ist eine Frage, ich werde das morgen fragen beim Tag der offenen Tür. Ey, ich habe mit Bob Blume gesprochen, der hat gesagt, ich soll dich mal fragen, habt ihr einen Lehrerstammtisch?
Ja, Mama.
Mal gucken, ob mein Sohn dann noch ankommt an dieser Schule.
Genau. Also, ne, ist klar. Das sind, deshalb habe ich ja auch mehr Fragen als nur eine. Das sind ne, natürlich immer nicht so, ist ja kein binäres System. Ach, Sie haben keinen Lehrerstammtisch? Ja, dann vergessen Sie es mal schön hier. Ne? Aber das sind Dinge, wo man möglicherweise nicht selber drauf kommt. Und das ist vielleicht auch mal so ein Hinweis darauf, weshalb ich ja als jemand, der jetzt das erste Elternbuch geschrieben hat, klar auch Papa ist, aber versucht habe sozusagen diese Perspektive von 15 Jahren Lehrer sein, als Möglichkeit zu nehmen, Eltern auch zu befähigen.
Mhm. Bob, ich würde ganz gerne nochmal auf eine Sache zurückkommen. Und zwar hattest du vorhin das Beispiel gegeben von dieser Mutter, die bei einer 4 schon total verzweifelt war. Mhm. Das Thema Notendruck und Leistungsangst. Was machen da die meisten Eltern eigentlich falsch?
Das ist eine sehr gute Frage. Was meistens falsch gemacht wird, ist Belohnung und mehr vom Gleichen. Ich gebe euch ein Beispiel. Ich habe ja schon gesagt, sozusagen Noten sind erstmal grundsätzlich so ein bisschen schwierig. Da kann man jetzt sagen, was man will. Leute sagen ja auch, das ist sozusagen das größte gesellschaftliche Missverständnis in der Debatte. Noten sind doch wichtig, weil Leistung wichtig bleiben muss. Da würde ich immer sagen, ja, Leistung ist wichtig. Aber Leistung und Noten haben gar nichts miteinander zu tun.
Das ist doch eigentlich ein Vergleichssystem, oder nicht?
Genau. Also Leistung entsteht ja dort, wo Leute Selbstwirksamkeit erfahren. Und dann werden auch die Noten besser. So, wenn ich jetzt aber hingehe und sage, pass mal auf, du hast schlechte Noten, das nächste Mal, wenn du eine 2 kriegst, kriegst du 20 Euro dafür. Dann ist das sozusagen in dieser Kurzfristigkeit nachvollziehbar. Aber das verändert erstmal nichts an der Perspektive darauf. Plus, die meisten von uns werden wissen, dass sobald wir damit anfangen, wir in Teufels Küche kommen. Also stell dir mal vor, zu sagen, ich gebe jetzt jedes Mal 10 Euro, wenn du dein Zimmer aufräumst. Wenn das nächste Mal Zimmer wie Sau aussieht und man denkt, also jetzt habe ich, jetzt werde ich langsam arm und du sagst dann ja, jetzt räumst bitte einfach mal so, würde ich sagen, ja, nee, aber ich kriege doch kein Geld mehr dafür. Diese Belohnungssysteme korrumpieren das Lernen. Das heißt, kontraintuitiv ist es zum Beispiel so, wenn das Kind mal wirklich auch mit einer schlechten Note nach Hause kommt, dann fühlt sich das schon schlecht. Die richtige Reaktion darauf wäre dann, was Schönes zu machen. Natürlich nicht als Belohnung, aber zu sagen, weißt du was, das fühlt sich jetzt nicht gut an. Das kenne ich, habe ich auch. Komm, wir gehen jetzt ein Eis essen. Und nicht, wir gehen nur ein Eis essen ab einer 1 bis 2. Das zweite ist, dieser Funke, Peter Benson, das ist ein amerikanischer Wissenschaftler, der hat herausgearbeitet, was Kinder eigentlich dazu bringt, dass sie sich anstrengen. Und das ist oftmals ein Funke. Also die Erkenntnis, dass man in irgendwas, dass man auf irgendwas richtig Bock hat. Und ich habe jetzt Folgendes, kann ich nur anekdotisch sagen, aber eine Professorin, die ich da auch in dem Buch öfter mal zitiere, die Rebecca Winthorpe, die hat das auch durch Studien nachgewiesen, dass wenn das Kind etwas findet, wo der Funke erkannt wird, dann überträgt sich das auch auf andere Fächer. So, und jetzt werde ich mal konkret. Da kommen also Leute in die Theater-AG, die haben Schwierigkeiten zu reden. Weil sie Schwierigkeiten haben zu reden, melden sie sich nicht. Referate halten ist sowieso total angstbesetzt. Ja? Und dann kommen die in die Theater-AG, in einen geschützten Raum und lernen da über eine längere Zeit miteinander zu sprechen, zu stehen, selbstbewusst zu sein. Und plötzlich geht das auch in allen anderen Fächern. Und jetzt kommt es. Du musst ja schon am Anfang die Idee haben, dass dir das hilft. Und ich höre öfter als nicht, dass Eltern dann sagen, ja, ich würde dich gerne in die Theater-AG lassen, aber du bist so schlecht in Mathe, du kannst jetzt nicht noch mehr Sachen machen, die nichts mit Mathe zu tun haben. Und richtig wäre es andersrum. Richtig wäre es, sozusagen dem Kind Möglichkeiten zu geben, an den eigenen Funken zu finden, im besten Fall auch begleitet durch die Schule. Weil in dem nächsten Schritt, also nochmal, ist kein Kausalzusammenhang, ne? Geh in Theater, geh ein bisschen Mathe besser. Aber die Haltung, Mensch, ob ich da bin oder nicht, macht einen Unterschied. Lernen kann ja auch Spaß machen. Ist das Wichtigste, was passieren kann, wenn es darum geht, dann auch dort, wo es ein bisschen schwierig ist, nachzuhaken.
Finde ich ganz spannend. Welche Rolle würden wir denn oder würde ich als Vater einnehmen? Bin ich dann eher ein Coach? Bin ich Begleiter? Motiviere ich oder mache ich alles zusammen oder habe ich von allem mal so ein bisschen? Weil im Endeffekt, ne, wir haben ja im Alltag auch, da ändern sich ja die Rollen ständig.
Ja, also ich glaube tatsächlich von allem etwas. Ich finde den Begriff übrigens für Lehrkräfte auch, aber für Papas so im Hinterkopf. Man muss das ja nicht immer gleich sozusagen raushauen, aber so Mentor finde ich ganz gut. Aber was man ja sowieso ist, ist ja immer Role Model. Na, man ist ja immer Role Model. Und das finde ich, das kann man ganz konkret bei zwei Dingen als Beispiel nehmen. Zum einen, wenn mir jemand die Frage stellt, wie kriege ich denn mein Kind dazu mehr zu lesen, ist meine Rückfrage meistens, wann liest du denn? Und wann sieht dich das Kind dabei? Meine Erfahrung, und nochmal, Kinder sind unglaublich verschieden. Meine Erfahrung ist, wenn meine Frau und ich es schaffen, uns zusammen hinzusetzen, das schaffen wir auch nicht jeden Tag, zusammen hinzusetzen, dann brauchen wir unserer Tochter gar nichts zu sagen. Dann nimmt die ein Buch und setzt sich dazu. Und da muss man halt gucken, dass man als Eltern eben nicht diesen Fehler macht, sozusagen mit dem Handy in der Hand zu sagen, du müsstest aber mehr lesen. Und übrigens auch nicht mit dieser gequälten, ja, musst du jetzt auch durch. So, ne? Das zweite ist, weil, weißt du, ich glaube, ich habe, das ist ganz witzig, ich habe ja auch ein ganzes Kapitel über Neurodivergenz geschrieben. Ne? Da gibt es ja verschiedene Formen von Neurodivergenz, heißt ja eigentlich eine Verschiedenheit in der Wahrnehmung, eine Verschiedenheit im Denken, wenn man so möchte. Ne? Und ich weiß schon, da gibt es auch Leute, die sagen, das ist jetzt eine neumodische Krankheit. Ich würde eher dahin gehen und sagen, jetzt wird es halt einfach eher erkannt, ja, und jetzt und so weiter und so fort. Okay, muss gar nicht das Thema sein. Aber jedenfalls habe ich das gelesen und habe dann natürlich auch zu recherchiert und habe dann ein Buch gelesen und habe angefangen zu unterstreichen. Und während des Unterstreichens fiel mir irgendwann auf, krass, ich unterstreiche gar nicht mehr für mein Buch, sondern ich unterstreiche das, was bei mir auch so ist. Damit will ich sagen, ich habe zum Beispiel ich weiß nicht, ob das andere auch kennen, ich kann mich nicht langweilen. Also wenn ich irgendwo bin und bevor ich mich langweile, überlege ich, was daran könnte jetzt irgendwie sinnvoll sein. Und das ist, finde ich, eine spannende Perspektive. also wenn es um Hausaufgabenbegleitung geht, habe ich auch Strategien, ja, also Strategien mit Musik, unterm Tisch, woanders hin, Pausen, theatrale Übungen, all solche Sachen. Aber dieses gemeinsame Überlegen, warum ist das möglicherweise wichtig? Was ist das, warum? Das ist total zentral und da kann man auch begleiten, weil wenn man sagt, naja, deshalb ist das möglicherweise wichtig, dann kann das Kind danach immer noch sagen, okay, verstehe ich, interessiert mich trotzdem nicht. Aber ohne dieses Warum koppeln sich junge Leute irgendwann vom Lernen ab. Und das ist das Schlimmste, was passieren kann. Dann werden sie nämlich gleichgültig. Und Gleichgültigkeit ist sozusagen, das killt jede Form von Lernen.
Bob, du hast gerade gesagt Hausaufgaben, das ist ein Stichwort, wo ich gerne nochmal reingrätschen würde. Das ist ja bei vielen Familien tatsächlich täglicher Konfliktherd. Was rätst du Eltern ganz praktisch für den Alltag am Küchentisch oder unterm Küchentisch? Wie kann man diesen Konfliktherd Hausaufgaben entschärfen?
Ja, ich glaube, wichtig ist, dass es keine, es gibt keine Standardlösung. Ich versuche es mal an einem Beispiel deutlich zu machen. Es gibt Kinder, die, oder sagen wir mal, es gibt bestimmte Lernkonzepte. Zum Beispiel Eat the Frog First, den Frosch zuerst essen, die bei manchen funktionieren. Also man hat Hausaufgaben, man will sie nicht machen, aber man sagt dann, okay, mach doch erst das Schwierigste zuerst, dann wird es einfacher. Das ist total nachvollziehbar, aber das kann auch dazu führen, dass man dann das, was einen so genervt hat, am Anfang gemacht hat, sodass man schon gar keinen Bock mehr auf alles hat. Das heißt, wir hatten es gerade davon in diesem Buch zu ADHS, da sind Sachen auch übertragbar. Da gibt es eben auch das entgegengesetzte Konzept, Eat the Ice First. Schöne Idee. Wo werden Hausaufgaben gemacht, sollte es eine Begleitung geben? Auch hier keine Standardantwort, aber was zum Beispiel sinnvoll zu überlegen ist, ist, braucht das Kind eine Präsenz? Eine Präsenz bedeutet nicht, dass man drüber helikoptert, aber dass, wenn es die Möglichkeit gibt, man dabei ist, als sozusagen jemand, der dann sagt, verstehe ich, dass es gerade nicht so gut läuft. Dann genauso, wenn es viel Hausaufgaben gibt, so wichtig wie die Hausaufgabe ist die Pause von der Hausaufgabe. Und auch da, was könnte man machen, dass es jetzt nicht zwangsläufig, also nicht sein muss, dass man dazwischen irgendwie eine halbe Stunde PlayStation spielt. Gibt es die Möglichkeit, an die frische Luft zu gehen, aber jedenfalls nicht diesen ganzen Berg zu sehen. Ja, also nochmal, das sind alles nur absolute Kleinigkeiten, aber sozusagen als kleine Hinweise, die ich dann natürlich länger beschreibe. Und vielleicht eine Sache, damit ich sie mal genannt habe. In dem ganzen Kapitel geht es um KI, ja, um künstliche Intelligenz und wie die beim Lernen unterstützen kann. Und zwar so im besten Fall, dass etwas nicht einfach übernommen wird. Ist ja klar, ne? Also wenn ich es einfach nur durch ChatGPT ersetze, dann lerne ich nichts. Aber ich finde es absolut okay, ab und zu mal zu sagen, ey, weißt du was? Komm, jetzt machen wir mal eine Ausnahme zusammen. Auch als vertrauensbildende Maßnahme. Und es wäre auch okay, der Lehrkraft zu schreiben, liebe Lehrkraft, diesen Tag ging es einfach nicht. Und wenn es dann trotzdem irgendwie, und natürlich also irgendwie, ne, zugewandt, also wir haben ein ganzes Kapitel ja über die Lehrkräftekommunikation auch, ja, weil die sind natürlich oft auch am Limit. Aber wirklich sozusagen freundlich und zugewandt zu sagen, heute haben wir das einfach nicht mehr geschafft. Und das ist auch in Ordnung. Wenn das jetzt jeden Tag passiert, okay, ist ein bisschen schwierig. Aber ich glaube, das ist auch wichtig. Warum das alles? Damit man aus dieser Haltung rauskommt, die es nicht besser macht. Boah, jetzt setz dich doch halt nochmal hin. Ja, hat man doch schon die Zähne so zusammen. Das kann doch nicht so. Weil so will doch keiner irgendwas machen. Also ne, wir müssen uns vorstellen, welche Arbeit würden wir gerne machen, wenn unser Vater daneben steht mit zusammengebissenen Zähnen und sagt, jetzt stell dich doch nicht so an. Da haben wir auch keine Lust zu. So. Das heißt, es gibt Strategien, es gibt Möglichkeiten. Manche sind auch total interessant, weil man so denkt, mach bitte nichts anderes und so. Und plötzlich merkt man, es gibt eine bestimmte CD. Ich Boomer. Nee, aber ich hatte tatsächlich eine CD, mittlerweile habe ich eine Playlist, bei der ich besonders gut mich konzentrieren kann. Ja. Solche Sachen sind super und das Ding ist nur, vielleicht abschließend, man kann halt nicht vorher sagen, was genau der Game Changer ist. Ja? Für manchen ist es die Position, für manchen ist es die Zeit, ja, abends direkt nach der Schule oder wenn man schon gespielt hat. Für manche ist es die Strategie, für manche ist es die Pause. Aber wenn man den gefunden hat, dann wird natürlich vieles ganz anders.
Schule verändert sich ja, ne? Und jetzt hast du gerade KI angesprochen. Gab es ja zu unserer Zeit nicht. Vielleicht gut, vielleicht schlecht, ich weiß es nicht. Aber wie hat sich die Rolle dessen verändert oder welche Rolle wird es in der Zukunft noch spielen beim Thema Lernen? Also du sagst, okay, man kann es mal als Auge zudrücken, aber irgendwann habe ich ja keine Kontrolle mehr, wenn das Kind sein eigenes Device hat, ob es nun, weiß ich nicht, Opus drauf hat, Claude oder ChatGPT und, ne, also ich meine, die Lerngeschwindigkeit ist groß.
Und vor allem ganz wichtig, wir sind ja alle ohne KI aufgewachsen. Das heißt, Wir haben damit überhaupt keine Erfahrung im Zusammenhang mit Schule.
Ja. Prognosen sind immer schwierig, ne? Also ich könnte ja auch direkt sagen, also je nachdem, wenn es eine General Artificial Intelligence gibt, ja, also die sich selber verbessert, da gibt es ja auch viele Leute, die sagen, dann haben wir alle bald keine Probleme mehr, ja, weil wenn die sagt, Menschen stören nur, dann war es das sowieso mit uns. Das ist die zentrale Frage. Und zwar, es gibt verschiedene Richtungen, manchmal auch Heilsversprechen, aber in der Bildung sozusagen jene, die sagen, okay, wir müssen es einbinden, aber eben sinnvoll. Die große Frage wird sein, ob der gute und der schlechte Gebrauch sozusagen auch für die jungen Leute in eine Haltung überführt wird, die es ihnen ermöglicht, sich nicht selbst zu täuschen. Denn das ist eigentlich das Hauptsächliche. Ich habe gerade in Vorträgen immer die Leitfrage, die hört sich vielleicht ein bisschen esoterisch an, wie kann Bildung berühren? Damit ist aber gemeint, dass wenn Bildung als etwas betrachtet wird, ich habe das gerade schon mal formuliert, dass mir eigentlich gleichgültig ist, dann gibt es keinen Grund, warum ich mich hinsetzen sollte, mich anstrengen sollte, eine halbe Stunde in die Schule zurückkommen und dann wird es nicht beachtet. Gibt es keinen Grund, nicht einen Knopf zu drücken und das innerhalb von 7 Sekunden rauszulassen. Das heißt, das Wichtigste ist, glaube ich, dass wir in eine Situation kommen, wo Schule und Eltern eine Haltung fördern, die eigentlich zeigt, Lernen ist etwas, was man für sich selber macht. Und jetzt müsste ich eigentlich fast einen Punkt setzen, weil natürlich gibt es ungefähr 30, dafür müsste aber. Dafür müssten aber, ja, Inhalte weggeschnitten werden, die eben keine Relevanz haben. Dafür müsste KI als Werkzeug viel mehr unterstützend von Lehrkräften verwendet werden. Dafür müsste man nicht nur mit KI lernen, sondern auch verstehen, wie das funktioniert. Dafür müsste es viel mehr Möglichkeiten geben, die uns als Menschen menschlich machen, die gar nicht durch KI ausgelagert werden. Ja, weil wenn du ein Kind hast, das im Fußballverein ist oder in jedwegen anderem Verein, dann spürt das ja, dass es besser wird bei Dingen, die man selber macht. Das Problem ist, dass es gerade im Kognitiven halt keine Anzeige gibt. Das kenne ich ja übrigens auch selbst. Es gibt keine Anzeige, die einem zeigt, ich bin jetzt fitter geworden. Das heißt, KI und wie es sich auf die Bildung auswirkt, hat unglaubliche Möglichkeiten in die verschiedensten Richtungen. Wenn es richtig gut läuft, und ehrlich gesagt bin ich da jetzt nicht so riesig optimistisch, aber wenn es richtig gut läuft, wird KI Kinder und Jugendliche dabei zu unterstützen, auf ihrem Niveau zu lernen, und zwar da, wo es wirklich um die Aneignung geht. Und hoffentlich bedeutet das dann gleichzeitig, dass man mehr Zeit hat für eben Soziales, ja, miteinander. Denn ich glaube, das ist immer noch was Schulen halt ausmacht. Ich finde, es gibt immer die Möglichkeit, sozusagen das eigene Lernen effektiver zu gestalten. Aber Schulen sind halt auch Orte des sozialen Austausches. Und ich bin gerade so, ich liebe den Begriff der Zumutung. Ja? Weil das die einzigen Orte sind, wo man dauernd auch andere Meinungen ertragen muss. wenn du wieder aus der Schule raus bist, dann kannst du dir, also klar, am Arbeitsplatz passiert das noch, aber du suchst dir deine, ja, ab 40 Facebook-Gruppe aus, ja, oder dein Instagram oder deinen Podcast und dein Streaming-Service und so weiter. Du kannst die Welt, bitte, wie es dir gefällt, gestalten. Aber sozusagen vorher erst gibt es diese Schule, wo man im besten Fall lernt, auch mal andere Meinungen auszuhalten, irgendwie in die Debatte zu gehen und so weiter und so fort. Und das kann KI halt eben nicht übernehmen. Heißt aber übrigens nicht, dass ich dich trotzdem sozusagen in dem Buch natürlich gezeige, was heißt denn das eigentlich konkret? Wie können wir KI jetzt auch nutzen, um zum Beispiel Lernen zu begleiten und so weiter?
Ich befürchte, dass wir in naher Zukunft nochmal eine separate Podcast-Folge mit dir zum Thema KI aufnehmen werden, weil sich da einfach so viel tut und so schnell tut. Was ich aber noch einmal gerne wissen möchte, bevor wir zum Ende kommen, und das ganz bezogen auf dein Buch, da zieht sich nämlich ein Satz durch, der lautet Bindung vor Bildung. Und das ist, glaube ich, so, hätte vielleicht auch der Titel deines Buches sein können, oder? Magst du das nochmal ganz kurz in ein paar Worten erklären, dieses Bindung vor Bildung?
Ja, ich glaube, was damit deutlich gemacht werden muss, ist, dass ein Vertrauensverhältnis gegenüber dem Kind und übrigens ein Vertrauensverhältnis, was immer auch Vertrauensvorschuss gibt und das Vertrauen beibehält, auch wenn das Vertrauen enttäuscht wurde, dass das wichtiger ist als sozusagen der Druck, dass eine Checkliste abgearbeitet wird. Ja, denn letzten Endes, Bildung ist immer im Fluss. Jeder sieht Bildung auch als etwas anderes, weil wir Bildung in den unterschiedlichsten Zeiten als etwas anderes erfahren. Bindung bleibt aber erhalten. Und das ist für so vieles zentral. Es geht in einem Kapitel ja auch um Medienbildung. Und da bin ich, muss ich sagen, auch ein bisschen schonungslos. Der eine oder andere wird vielleicht sagen, auch einmal alarmistisch. Es geht um diese ganzen TikTok-Challenges und die Sucht, die Smartphones auslösen können und so. Und da passieren Fehler, also passieren jungen Leuten auch Fehler. Aber wenn die einen Fehler machen können und trotzdem wissen, ich kann zu Papa gehen oder ich kann zu Mama gehen, dann ist das einfach fast die ganze Miete. Und das ist auch in Bezug auf Bildung wichtig. Wie ich es gerade schon gesagt habe, wenn mal eine Note nicht so gut ist oder ein ganzes Zeugnis verkackt wurde, weil gerade leider Pubertät ansteht, dann ist das nichts, worüber man froh sein kann. Aber es ist auch nichts, was nur im Ansatz es wert ist, dass die Bindung gefährdet wird. Und das ist das, was weshalb das so unglaublich wichtig ist. Ja.
Ich habe auch noch eine ganze Menge Fragen, aber die letzte, die ich dir stelle heute, ist, du bist ja selber Vater, haben wir ja schon festgestellt. Und aber wenn du jetzt mal so zurückschaust, was würdest du heute anders machen, wenn du nochmal ein Vorschulkind hättest? Also jetzt ist deine Tochter in der 4. Klasse, es ist noch nicht allzu lang und trotzdem, vielleicht gibt's ja jetzt schon so die ersten Gedanken, naja, das hätte ich vor 3-4 Jahren doch nochmal anders machen sollen.
Ah, ich bin nicht so gut, was so aktives Spielen angeht. So, ja, also irgendwie sozusagen Puppen in die Hand nehmen und sagen, hey, du bist jetzt so im Puppenhäuschen und so. Und ich weiß auch nicht, warum eigentlich. Ich habe, als ich selber klein war, hatte mein Vater einen Freund, der ganz viele so Kuscheltiere hatte, wo man so mit der Hand reingehen konnte und der hat dann irgendwie so die coolsten Sachen damit gemacht und ich dachte mir, wow, das ist so cool irgendwie. Aber das habe ich nicht geschafft. Aber das kann ich nur so feststellen, weil ich noch nicht mal weiß, ob ich es besser machen könnte. So, ja. Aber das wäre möglicherweise etwas. Und ich muss es ehrlich zugeben, ich bin auch immer noch dabei, immer über Prioritätensetzung nachzudenken. Muss ich, also ich habe zum Beispiel jetzt vorgestern erst zu meiner Frau gesagt, also das ist ein bisschen blöd, mein Büro und auch hier, wo ich aufnehme, das ist offen, das hat keine Tür. Also so eine Bibliothek mehr oder weniger. Und das heißt, wenn unten Halligalli ist, dann hört man das so ein bisschen. Ja, und dann war es, glaube ich, gestern morgens so, oder ich glaube irgendwann mittags, dass meine Tochter zu ihrer Freundin ist und dann aber nicht wusste, soll sie hochrufen, weil ich gerade. Und da habe ich zu meiner Frau gesagt, und das sage ich zu ihr auch nochmal, du kannst jederzeit kommen. Ich kann in den fucking Tagesthemen sein. Ist mir egal. Du kannst immer zu mir kommen. Ja, weil ich möchte nicht irgendwie, dass das Kind das Gefühl hat, ich bin irgendwie zweite Wahl. Ich finde es ganz toll, dass die das so irgendwie so im Kopf hat auch so, ne? Und Papa nimmt gerade was auf oder so. Aber ich finde es total wichtig, dass klar ist, du bist die Priorität. Und ich glaube, wenn wir nicht gerade im Urlaub sind oder so, dann ist das was, wo ich manchmal auch Schwierigkeiten habe oder wo ich versuche, mehr danach zu handeln, nicht zu denken, also ich bin so ein Bauchmensch auch, das kommt auch noch dazu. Und dann ist es irgendwie Samstag und ich denke, komm, dann machst du das mal eben. Und dann hänge ich da doch wieder anderthalb Stunden und bereite irgendeinen Vortrag vor. Vielleicht würde ich das vorher versuchen, nochmal anders zu machen.
Schönes Schlusswort eigentlich. Eine Frage habe ich noch, die wird dich jetzt nicht überraschen, weil diese Frage stellen wir jeden Gast am Ende dieses Podcasts und da du ja schon mal bei uns warst, weißt du, was jetzt kommt. Ich sage sie trotzdem nochmal für alle die unsere Folge zum ersten Mal hören in unserem Podcast. Also wir haben ja eine Spotify-Playlist, die von Folge zu Folge mit den Musikwünschen unserer Gesprächspartner anwächst. Das kann ein Ohrwurm sein, den du heute Morgen gehört hast, ein Lied, was zur Folge passt oder vielleicht hört ja deine Tochter beim Lernen auch immer ein bestimmtes Lied. Also, du bist dran und darfst diese Spotify-Playlist der echten Papas heute um einen Song ergänzen und wir sind sehr gespannt, was es sein wird.
Das ist keine ganz einfache Frage und ich könnte jetzt auch so tun, als hätte ich mich darauf vorbereitet, aber ich hatte es wieder vergessen. Ich habe immer selber eine Playlist, die sich verändert. Ne? Meine Favorite Songs, wo ich sozusagen meiner Apple Music Device, ich sag's jetzt nicht, sonst geht's nämlich los, auch sage, dass sie diese Favorite Songs spielen soll. Und übrigens auch, wenn ich arbeite. Und dann gibt es manche Lieder, die sind da einmal drin und die kann ich mir nicht satt hören. Die sind sozusagen immer in Dauerschleife da drin und da würde ich dieses auch nehmen davon. Das ist von Sons of the East, Into the Sun. Und hat das was mit der Folge zu tun? Jein, ich finde, ganz am Ende des Buchs habe ich auch ganz, ganz am Ende erst geschrieben, gebe ich noch so mit etwas auf den Weg. Ich habe nämlich so die Tendenz, das so ein bisschen melancholisch zu sein, ja. Und eine Freundin von mir, die hat das gar nicht, die guckt so eher optimistischer auf die Welt. Und als ich immer gesagt habe, so, ah, ich weiß nicht, wie das wird und so, da hat sie gesagt, weißt du was, denk doch dran, es könnte ja gut werden. Und das ist ja eigentlich banal, aber das hat mir das fand ich so toll. Ja, stimmt, könnte auch gut werden. Ja, weil man hat immer so viel Ängste, aber... Und dieses Lied ist, glaube ich, so, dass wenn man sich das so anhört, dann denkt man, ja, vielleicht wird das ja gut aus.
Okay, also positiver können wir diesen Podcast nicht beschließen, oder? Also dieser Song kommt auf die echte Papas-Playlist von Spotify, die ihr, Achtung, jetzt kommt etwas Werbung in eigener Sache, die ihr abonnieren könnt, genauso wie unseren Podcast natürlich. Abonnieren, das Wichtigste, anhören, bewerten und wir freuen uns, wenn ihr es natürlich auch weiter sagt. Und wenn ihr eine Frage habt, zu dieser Folge oder generell zu unserem Podcast, könnt ihr uns natürlich auch eine E-Mail schreiben. Und wohin die E-Mail geht, weiß wie immer der Flo.
Genau, die geht an podcast@echtepapas.de.
Und wo wir gerade schon Werbung machen, natürlich auch für dich. Bob, also wir haben schon über dein Buch gesprochen. Wie kommt mein Kind gut durch die Schule? Jetzt ganz neu im Buchhandel. Dein Podcast kann man sich auch überall anhören, wo man auch den Echte Papas Podcast hören kann. Was kommt demnächst von dir? So wie ich dich kenne, schreibst du wahrscheinlich schon wieder an einem Buch oder was dürfen wir demnächst von Bob Blume erwarten?
Naja, wenn diese Podcast-Folge rauskommt, ist nicht nur dieses Buch erschienen, sondern noch ein anderes, weil ich, Idiot, habe natürlich letztes Jahr an zwei Büchern geschrieben.
Du hast ja auch zwei Hände.
Würde ich aber keinem empfehlen. Ja, genau. Also ich habe noch ein Buch übers Lesen und Schreiben geschrieben. Ja, und du hast recht, ich schreibe an was, aber das wird, glaube ich, noch dauern und es ist das bis jetzt krasseste Erlebnis, was ich jemals hatte. Ich schreibe gerade auch noch an einem Roman. Aber nochmal, wann das was wird, wir werden sehen, aber das ist zumindest gerade immer auch dabei. ich komme nur gerade nicht so viel dazu, weil ich jetzt gerade auch aus der Schule raus bin und auch noch promoviere. Das heißt, ich habe verschiedene Sachen zu tun. Und falls ihr euch fragt, sag mal, geht's noch? Die Frage stelle ich mir auch nicht.
Gut, und wenn man mal ein Update zwischendurch haben will, auf welcher Social-Media-Plattform kann man sich das dann holen? Was ist dein favorisierter Social-Media-Kanal?
Ja, ich glaube, am meisten kriegt man mit, wenn man mir auf Instagram folgt, @netzlehrer.
Gut, das machen wir und sind sehr gespannt, wie es mit deinem Roman spannend und allen anderen weitergeht. Und wenn man mal Sehnsucht hat, hört man einfach in deinen Podcast rein, denke ich mal.
Genau.
Oder in 14 Tagen wieder in unseren Podcast, dann allerdings mit einem anderen Gast. Vielen, vielen Dank, dass du da warst und so ein paar Insider zu deinem Buch gegeben hast, ein bisschen gespoilert hast. Genau. Ich glaube, es hat es ziemlich neugierig gemacht und wo man das Buch findet, weiß ja jetzt auch jeder. Danke für dein Kommen.
Genau, wir sehen uns zur Folge mit Digitalisierung und KI wieder.
Genau.
Unbedingt.
Danke, schön, dass du da warst.
Bis dann. Tschüss.
Tschüss.